Los geht's. In the Zone. Ein neuer Podcast? Du musst mich aufklären, was ist das? Was machen wir hier? Warum sitzen wir überhaupt hier?
Podcast ist ein neuer Trend aus der USA. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast.
Okay.
Machen mittlerweile viele, viele Branchen. Und wir haben uns gedacht, oder ich bin damals auf dich ja zugegangen, es gibt keinen im Bereich Triathlon, vor allem nicht in Deutschland. Und das ist der Grund, warum wir jetzt heute hier sitzen.
Ich sag mal so, bei Trends ist es wichtig, dass man ganz vorne mit dabei ist. Und da haben wir gesagt, wir machen natürlich auch einen Podcast. Ja, freut mich sehr. Was ist das hier? Wir machen was zum Thema In the Zone, zum Thema Triathlon, zum Thema Peak Performance, Spitzenleistung.
Richtig. Ich würde sagen, bevor wir darüber quatschen, lass uns einfach vielleicht mal kurz selber vorstellen. Einfach mal ein paar Themen zu uns, ein paar Sachen zu uns sagen. Und dann hätte ich gesagt, steigen wir ein. Warum machen wir das Ganze? Was ist der Background? Und wo soll die Reise hingehen?
Cool.
Ich würde vorschlagen, wir stellen uns vielleicht einfach auf unsere Zuhörer mal gegenseitig vor. Oder nicht gegenseitig, jeder für sich.
Ja.
Ich dränge mich da gleich mal vor, mache den Anfang. Bin der Nick Wittmann, 30 Jahre und aus Ingolstadt. Unschwer zu überhören, dass ich aus Bayern komme. Ich kann und ich will es auch nicht verstecken. Und beruflich bin ich bin Gründer und Coach bei Roots Coaching. Sprich, ich bin Triathlon-Coach, mache aber auch Läufer und Radsportler noch mit. Und warum Coach? Also Coach ist, finde ich, schon nochmal ein Unterschied im Vergleich zum Trainer. Also wir befassen uns auch mit den Themen Ernährung, Themen Blutbildanalysen, also gehört das einmal auch mit zur Ernährung dazu und bieten seit neuestem und seit diesem Jahr auch Leistungsdiagnostiken an und dementsprechend schauen wir, dass wir da einen ganzheitlichen, holistischen Ansatz auch verfolgen. Das mal so zum Beruflichen, sportlich selber nur aktiv, also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch aktiv. War 2024 in der Challenge St. Pölten. Das war mehr so das Vorbereitungsrennen für die Challenge Rot. Da haben wir uns kennengelernt, so in dem Kontext zumindest. Und in der zweiten Saisonhälfte noch beim Ironman 70.3 in Qashqaish gewesen und habe da das Ziel auch ein bisschen gehabt und habe es erreicht, dass ich die Mabea-Quali, also die WM-Quali für 2025 in Spanien, lösen kann. Genau, also das mal so kurzer Abriss zu mir und vielleicht kannst du mal ein paar Wörter zu dir noch fallen lassen.
Ja, mache ich sehr gerne. Vorweg aber noch, das ist, glaube ich, nicht ganz uninteressant für unsere Zuhörer oder Zuschauer. In St. Pölten, Challenge St. Pölten, vormals Ironman 70.3 St. Pölten, bist du dieses Jahr Sieger Age Group Overall geworden. Das heißt, du warst sogar schneller als manche Profis. Das wird viele Zuhörer, glaube ich, sehr interessieren. Und in Rot bist du mit einer angepeilten Zeit von 8,15 an den Start gegangen, die du dann ganz leicht gerissen hast mit 8,16. Damit bist du auch Top 30 geworden. Also auch das, glaube ich, eine sehr, sehr respektable Zeit. Also nur damit wir mal wissen, auf welchem Niveau du unterwegs bist. Ich glaube, da werden wir viele, viele spannende Einblicke von dir bekommen.
Ja, aber so ganz verstecken brauchst du auch nicht. Zehnfacher Ironman-Finisher,
die
10 Stunden PB. Und auch schon ein paar Jahre her, die PB. Von dem her, da war es mit Sicherheit von der Trainingsstruktur, von dem ganzen Input, was wir mittlerweile alle ja wissen, also von den Trainingswissenschaften, vom Material und so weiter. Deswegen denken wir so, 2016 PB ist mit Sicherheit schon nochmal einen Ticken höher anzurechnen.
Ah ja, vielen Dank. Danke,
ja, gerade für die Alte auch noch.
Ja, danke für die Blumen. 10.09 war das, 2016. Ja, vielleicht sage ich einfach ein paar Sachen zu mir. Ja. Also mein Name ist Fabian Urban, ich bin 48 Jahre alt, komme aus Hamburg, bin also ein geborenes Nordlicht, lebe jetzt allerdings schon seit sehr, sehr langer Zeit in Frankfurt, bin Gründer und Geschäftsführer oder Co-Gründer, Geschäftsführer vom House of Leadership. Wir haben uns 2020 gegründet und sind eine Strategieberatung für Führungskräfte, Spitzensportler hauptsächlich. Zu unseren Kunden gehören eben jene Leute, die sich in Kontexten wiederfinden, die sehr druckvoll sind, wo es um Performance geht, wo es um Leistung geht. Unsere Kunden stehen häufig in schwierigen Kontexten, das heißt, wollen irgendwie sich selber aufstellen. Es geht darum, dass sie Relevanz erzeugen mit dem, was sie tun, also Führungskräfte, die ihre eigene Agenda formulieren wollen. Wir haben aber auch viele Spitzensportler, die sich vorbereiten auf bedeutende Events und die eben erkannt haben, dass ja, sie ein bisschen mehr brauchen als reines Training, sondern die sich auch viel mit sich und ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen. Ich glaube, das Thema Identität spielt bei denen eine ganz große Rolle und da werden wir im Podcast, glaube ich, auch die ein oder andere Sache uns nochmal zu anschauen. Ja, ja, und ach so, genau. Also ich bin auf einem etwas anderen Niveau unterwegs. Ich mache Triathlon seit 1991, also das ist schon sehr, sehr lange her. Und da werde ich wahrscheinlich die ein oder andere Geschichte nochmal einbringen, wenn ich von den guten alten Zeiten spreche. Aber ich glaube, das eine hast du ja schon gerade gesagt, eine bedeutende Revolution im Sport war das Thema Kohlenhydrate, dass wir uns einfach völlig anders ernähren als noch vor 20 oder 30 Jahren. Und von daher hoffe ich, dass ich die ein oder andere Geschichte mal einbringen kann.
Aber ich denke, da haben wir eine gute Synergie, haben eine gute Wechselwirkung mit Sicherheit auch. Du bringst vielleicht die Oldschool-Geschichten mit, ich die Newschool, frisch aus der Szene und vor allem fachlich, was du einfach aus deiner Arbeit halt auch mitbringen kannst, was ich aus meiner Arbeit mitbringen kann. Ich denke, dass wir uns da sehr, sehr gut ergänzen werden.
Cool.
Und lass uns aber generell vielleicht mal eine Überleitung schaffen. Warum machen wir jetzt eigentlich den Podcast? Jetzt haben wir gesagt, wir kommen beide irgendwie aus unterschiedliche Bereiche. Gibt es da doch dann irgendwo die Schnittmenge, wo wir vielleicht da weiter transportieren wollen? Oder wie und was würdest du das, oder wie würdest du unser Warum betiteln? Warum machen wir den Podcast?
Also ich glaube, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, in der Triathlon-Welt und überhaupt in der Ausdauerwelt gibt es ja nun schon viele Podcasts, viele sprechen über unterschiedliche Themenstellungen. Wir haben uns ja kennengelernt im Projekt 9 Sub 9. Da ging es darum, dass 9 Triathleten sich vorgenommen haben, die 9-Stunden-Barriere zu durchbrechen. Also alle, die in dem Projekt waren wollten, unter 9 Stunden bleiben in dieser Saison 2023. Und ich hatte die Möglichkeit, dieses Team als Team zu begleiten, aber auch die einzelnen Sportler. Und wir haben ja sehr schnell festgestellt, dass da weitaus mehr zum Tragen gekommen ist als das bloße Trainieren, das bloße Ernähren, das bloße Recovern, sondern wir haben ja sehr schnell festgestellt, hey, hinter jedem Athleten steckt ja immer auch ein Mensch und dieser Mensch bringt ja ganz, ganz viele Dinge mit, Bedürfnisse, Erwartungen, Wünsche und schnell ist ja klar geworden, dass das Triathlon einfach so viel mehr ist als das bloße Abarbeiten von Trainingsplänen, das, ich weiß nicht, du kennst den Begriff ja wahrscheinlich noch besser als ich, das sich einschließen im Pain Cave und ich glaube, dass wir viele Erkenntnisse zutage gefördert haben, die den Menschen da draußen vielleicht wertvoll erscheinen können.
Ja, vielleicht kann ich es einmal so aus meiner Sichtweise noch sagen. Also ich war da eher so in der Athletenrolle, du in der Coachingrolle da im 9 Sub 9 Projekt. Und mir war das damals auch nie so bewusst, zu dem Zeitpunkt, was wir als Team halt leisten können. Und das haben wir, glaube ich, echt da ganz gut erarbeitet, dass wir zum einen hat das Team ganz gut fungieren können, das, was du uns auch beigebracht hast, wie können wir unsere Stärken nutzen, was bringt jeder Athlet halt einfach auch mit ein und wie kann jeder andere im Team halt auch von den und den Stärken halt auch profitieren. Und das war für mich einfach ein großes Learning, wo ich gemerkt habe, okay, Triathlon, super der Individualsport, aber du kannst einfach Synergien halt nutzen, dann kannst du sagen, okay, jeder hat irgendwo seine Potenziale oder seine Fähigkeiten, die er dann quasi mit ins Team mit reinbringt. Klar, wir waren jetzt 9 Sub 9, wir waren 9-köpfiges Team logischerweise oder Sportlerteam waren außenrum definitiv wie du jetzt zum Beispiel viele Supporter, die uns ja da mit anderen Skills noch weiterentwickelt haben. Aber im Großen und Ganzen kann man das auch wieder transportieren auf die Trainingsquad, wo ich sage, okay, jeder hat irgendwo vielleicht ein Schwimmsquad oder jeder hat irgendwo ein Laufsquad. Und ich denke, da können wir definitiv auch unsere Erfahrungen oder ich meine Erfahrungen und du deine Expertise einfach mit reinbringen, wie man so einfach miteinander trainieren kann oder miteinander racen kann. Und jeder für sich trotzdem einfach ein geiles Ergebnis halt liefert oder seinen eigenen Erfolg halt abrufen kann.
Ich finde es total spannend, was du gerade sagst. Und mir kommt ein Satz von dir in Erinnerung und der wird viele Hörer jetzt wahrscheinlich irgendwie, wird denen die Kinnlade runterfallen lassen. Du bist ja, hast gefinisht in Rot, Langdistanz mit 8 Stunden 16. Für die, die schon etwas länger im Triathlon-Sport unterwegs sind, und ich würde mal sagen, das bin ich, kann man sagen, dass 8:16 einfach eine Zeit ist, die hätte in den Ende der 1990er sicherlich für eine Zeit ganz, ganz weit vorne gereicht. Ich meine, du bist jetzt, ich glaube, overall unter den Top 30 gewesen. Und gleichzeitig hast du einen Satz nach dem Rennen gesagt, den ich ja einfach total spannend fand, nämlich, dass du mit dem Rennen eigentlich nicht zufrieden bist. Und was ich interessant finde, ist, es ist nicht so, dass du nicht zufrieden bist mit der Zeit, sondern dass du, und ich glaube, da kannst du vielleicht nachher mal ein bisschen was zu erzählen, mit der Art, wie du das Rennen gestaltet hast, gar nicht zufrieden bist. Und da würde ich gerne so einen kleinen Einschub machen, dass ich im Triathlon halt immer wieder feststelle, dass Triathleten oder überhaupt Athleten nach der richtigen Form des Trainings suchen. Und sicherlich durch soziale Medien und vor allen Dingen durch die Geschwindigkeit der Informationsverteilung wissen wir ja alle sehr schnell, wer wie trainiert und wer nach welchen Mustern arbeitet. Und alle fragen natürlich sich selbst, was muss ich denn jetzt tun? Aber die wenigsten, glaube ich, fragen sich, was passt eigentlich zu mir? Also es gibt unwahrscheinlich viele Trainingsprinzipien und Methoden und Vorgehensweisen. Und ob es die Norweger sind oder die Dänen oder wieder andere, die natürlich nach bestimmten Vorgehensweisen trainieren, passt das eigentlich zu mir? Und ich glaube, da ist es ganz schön, dass wir einfach mal gucken, was braucht eigentlich das Individuum, also der Mensch hinter dem Athleten, aber dass wir vielleicht auch mal mit einigen Mythen im Bereich Training aufräumen. Also ich denke, dass du vieles, und du lächelst jetzt, und ich weiß, wir haben da schon einiges in der Warteschleife, viele Trainingsprinzipien, die ach so toll sind, aber die wahrscheinlich auf die wenigsten zutreffen oder für die wenigsten hilfreich sind.
Definitiv, also genau da können wir zustimmen, wie du gesagt hast, am Ende vom Tag das Ergebnis, was ich in Ruck gehabt habe, mega happy, 08:15 und eine Minute daneben und so, das ist völlig im Range, also alles gut. Klar kann man jetzt sagen, ja, du bist nicht unter 8:15 gelandet, Ziel verfehlt, wie auch immer, aber bin ich ganz ehrlich, das juckt mir jetzt erst einmal nicht, also es passt schon. Und wie du sagst, wie das Rennen zustande gekommen ist, die Art und Weise, wie ich persönlich geraced bin, das ist das, was mir nicht zufriedengestellt hat. Das hat mir tatsächlich auch in St. Pölten nicht ganz befriedigt. Klar, wenn man jetzt sagt, du bist Erster geworden, hast du den schnellsten Laufsplit und so weiter, was willst du mehr? Klar, das Endergebnis war tipptopp, aber so wie ich im Rennen unterwegs war, wo ich gesagt habe, okay, ich würde es gerne aggressiver gestalten. Das ist irgendwie so mein Naturell und das habe ich lange nicht gewusst. Früher habe ich intuitiv einfach ein bisschen aggressiv auf dem Rad geraced. Und das hat sich irgendwann sehr zum Taktischen halt entwickelt. Klar, du wirst irgendwo der Bestzeit, 8:15 wirst du erreichen in Rot und dies und jenes. Musste ich ja taktisch verhalten, aber irgendwo ist für mich dann aller Punkt erreicht, wo ich sage, irgendwann wird es mal zu taktisch und es macht mir einfach keinen Spaß mehr. Und wenn ich jetzt sehe, ich ziehe, oder nicht nur ich, aber unsere Gruppe zieht da, weiß ich nicht, einen Rattenschwanz von 15, 20 Leuten hinterher beim Radfahren, dann macht es mir halt einfach nicht mehr so viel Spaß, weil es halt doch irgendwie nicht mehr so die individuelle Leistung halt repräsentiert. Und dementsprechend, vielleicht weiß der ein oder andere Zuhörer, der vielleicht in der Gruppe war, dass ich dann durchaus einmal ein bisschen attackiere oder halt, ja, die Gruppe halt mal sprengen, macht mir auch Spaß und ist im Endeffekt klar, weiß ich, dass die Laufbeine dann nicht mehr die besten sein werden. Aber am Ende vom Tag habe ich Spaß dabei. Und genau das will ich halt auch. Und ich weiß auch, okay, vielleicht laufe ich eine Minute langsamer oder 5 Minuten langsamer, wenn ich so fahre. Aber ich habe Spaß dabei und das erfüllt mich halt. Und das habe ich zum Beispiel durch unsere Zusammenarbeit dann auch rausgefunden oder haben wir dann auch rausgefunden, dass das einfach halt mein Naturell ist, meine Identität im Sport. Dass ich halt aggressiv race und dass ich keinen Gefangenen mache beim Radfahren. Ja. Und, vielleicht auch das eine oder andere mal hops gehe. Also ich habe da durchaus auch schon die eine oder andere negative Erfahrung durch aggressives Racen, also auch schon mal DNF verbuchen dürfen. Gehört genauso dazu. Aber ich muss tatsächlich sagen, das DNF 2021 in Portugal, habe ich quasi einen Kreislaufkollaps gehabt, relativ kurz vorm Ziel. Bis dato war es von der Platzierung her echt nur gut oder sehr gut. Und am Ende vom Tag, ich habe es nicht geschafft, bin nicht auf das Podium gekommen, bin nicht mehr ins Ziel gekommen, aber ich bin immer noch super stolz und happy auf das Rennen. Und das können viele nicht nachvollziehen, aber für mich intrinsisch, ich weiß, ich habe an dem Tag einfach Spaß gehabt.
Kurz vorm Ziel, du hast ein DNF verbucht. Was heißt das kurz vorm Ziel?
Plus 400 Meter sein. Also ich im Ziel haben sie mich angesagt. Mein Bruder, der Andi, war vor mir, der war auf Platz 2 overall und ich war auf 3. Und der war, soweit meine letzten Erinnerungen waren, also 50 Meter vor mir, also immer in Sichtweite, mit einem Führungsräder dabei gehabt. Und dann, ja, noch ein paar so Erinnerungen und irgendwann bin ich dann im Schatten wieder aufgewacht. Das war, und ich kenne die Stelle, ich war jetzt zum 70-3 wieder dort. Im Rennen natürlich auch wieder die gleichen Gedanken gehabt, so, oh fuck, da war das. Und ja, dann eben halt per Sanitäter ins Ziel gefahren waren.
Ist interessant, also weil für mich ist das ein schöner Einstieg in dieses Thema, was dieser Podcast aus meiner Sicht auch anbieten soll. Ne? Also die wenigsten Athleten fragen sich ja, wofür machen sie eigentlich diesen Sport? Also Triathlon, und ich meine Triathlon, insbesondere Langdistanz, aber auch Mitteldistanz, ist ja nichts, was du jetzt so nebenbei mal machst. So, ich gehe ab und zu mal ins Fitnessstudio und trainiere ab und zu, so wie ich gerade Zeit habe, sondern da braucht es ja eine sehr strukturierte Vorbereitung und es braucht ein unheimliches zeitliches Investment. Und ich glaube, dass viele sich gar nicht die Frage stellen, wofür mache ich das eigentlich? Und was ich halt so schön finde, und du beschreibst es ja nun gerade, dass eine Vorbereitung auf so eine Mittel- oder auch Langdistanz die gesamte Klaviatur anbietet, was so Gefühlswelten angeht. Also man ist total stolz auf Trainingserfolge, man ist ja einfach erfüllt, man ist glücklich und dann ist man wiederum verletzt und wird frustriert und wird unruhig. Schafft man das Rennen? Sollte man überhaupt starten? Ich kann mir vorstellen, ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, kurz vorm Ziel, also ich meine, kurz vorm Ziel ist ja 400 Meter, das ist ja schon sozusagen in Sichtweite, also ein so sicher geglaubtes Ziel dann loslassen zu müssen und danach dann zu sagen, hey, das war trotzdem ein gutes Rennen, also ich habe daraus viel mitgenommen und ich glaube, darum wird es in diesem Podcast auch gehen, so gar nicht ein Ziel anstreben und es um jeden Preis erreichen wollen, sondern vielleicht auch aus dem Nicht-Erreichen eine Bewältigungsstrategie, würde ich das mal nennen, mitzunehmen und was hat das Rennen, die Vorbereitung dahin, der Umgang damit jetzt eigentlich mit mir gemacht und das glaube ich ist schon ganz wichtig.
Die Frage ist, finde ich, was ist denn das Ziel? Also ist das Ziel wirklich, bei mir war es vielleicht gar nicht mal das Ziel an sich, das physische Ziel von dem Rennen, sondern vielleicht war mein Ziel ganz was anderes. Klar, aber Ziel war Top-3-Platzierung.
Overall.
Okay. Also in dem Rennen, ja. Also ohne Profis. Age Group war, glaube ich, sogar nicht mal ein Profi-Rennen. Ja. Aber die Frage ist, mich befriedigt es halt auch im Nachgang des Rennens, war vielleicht generell mein intrinsisches Ziel ganz was anderes. Spaß haben zum Beispiel. Oder einfach das Maximum rausholen. Und das Maximum habe ich rausgeholt. Also ob es jetzt gut oder schlecht ist, will jetzt auch keinen irgendwie dazu drängen und überreden und sagen, okay, geht's bis dahin, dass der Körper aufhört und sagt, okay, Kreislaufkollaps, also definitiv jetzt nicht, dass ich sage, das heißt jetzt gut. Aber sagen wir, Grenzen zu verschieben, das ist was mich zum Beispiel da erfüllt. Schauen, wie weit kann ich überhaupt gehen? Also wie kann ich meine Form weiter pushen? Wie kann ich das im Wettkampf dann abrufen? Das habe ich ziemlich gut geschafft bis dato. Ich habe es halt nur nicht in das physische Ziel gebracht, aber muss das immer das Finish als Ziel sein? Oder ist es vielleicht einfach die Leistungsentwicklung im Training und der Wettkampf ist halt nice to have? So sehe ich halt zum Beispiel mittlerweile. Also mich erfüllt im Endeffekt, und das jetzt, wenn wir ein Phrasenschwein aufmachen, dann gebe ich gleich 5 Euro rein. 5 Euro ins Phrasenschwein für den Satz, aber der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel. Ich finde ja, der Weg ist das Ziel und das Ziel ist das Ziel. Also wo wir jetzt beim Thema sind, mich würde mal ganz konkret interessieren, also dir gehen ja nicht von jetzt auf gleich die Lichter aus. Also hast du nicht irgendwas gemerkt im Zeitablauf? Also
Natürlich. Ich bin schon ziemlich, also meine Beine waren schon ziemlich geguckt, als ich in die Wechselzone gekommen bin.
Deine T2, Beine haben schon
die man, die man
ein bisschen übersetzen für die Leute, die das
die sehen. Die waren durch auf gut Deutsch. Also ich war schon ziemlich müde in die Beine. Ja. Als ich in die Wechselzone gekommen bin, da waren wir auf 3 und 4, der Andi und ich. Also ich glaube, wir haben nur 2 vor uns gehabt und sind nur mit einem Franzosen, also 3, 4, 5 waren wir, sind zu dritt in die Wechselzone gekommen. Die anderen waren aber relativ nur in Reichweite, wobei ich glaube, der erste 5 Minuten nur so gehabt hat. Anyways, beim Loslaufen schon gemerkt, okay, es sind schwere Beine, aber der ein oder andere Triathlet, der kennt es vielleicht, gehen die Beine auf und es ist schon ein Unterschied zwischen Rad und Laufen. Also das ist jetzt noch gar nicht so, wie ich sage, okay, ist ein hoffnungsloser Fall, bin dann auch nach Gefühl losgelaufen, also ich laufe tendenziell meine Rennen immer nach Gefühl, ich habe zwar Uhr schon immer irgendwie dabei, entweder in der Tasche oder am Handgelenk, aber ich pace relativ wenig nach Gefühl, das ist mehr so ein Kontrollmedium. Und da habe ich dann schon gesehen, dass ich bergauf, das geht mal so 1,5 Kilometer bergauf, da noch relativ gute Beine gehabt habe, es war dann auf jeden Fall unter 4er Schnitt noch, was jetzt nicht clever war. Und das ist dann schon relativ lange, bis Halbzeit, sage ich mal, einigermaßen gut gegangen. Ich habe dann die Versorgungsstation da immer intensiver mitgenommen, im Gehen und Kühlen. Also ich muss mir immer viel kühlen. Ja. Ich packe die Hitze nicht und es war ein warmer Oktobertag in Qashqaish. Und das habe ich dann schon gemerkt, eigentlich so bei Kilometer 20 spätestens, wo ich gesagt habe, okay, irgendwann werden die Finger taub, irgendwann kannst du die Uhr nicht mehr lesen, das Sichtfeld wird enger. Und die letzten 10, sagen wir so, vom letzten Wendepunkt, waren 3 Runden wieder zurück, da definitiv halt super gestruggelt. Also da immer wieder mal Aussetzer gehabt, dann koordinativ irgendwann Schwierigkeiten gehabt, dass ich ja noch vernünftig geradeaus laufe, also wie betrunken, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie es von außen ausgeschaut hat, aber ich habe mir so ein Gefühl auf jeden Fall. Und dann kurz vorher, weiß nicht, dass ich jetzt rechts der Bordstein halt war und ich immer Angst gehabt habe, dass ich drüber stolper, halt rechts, links und nicht mehr ganz koordinieren habe können, dann weiß ich ja nichts mehr. Okay. Ja, also es war schon, wie ich sage, es bahnt sich an, es ist auch wieder Learning, wo ich mittlerweile meinen Körper auch wieder besser kenne, wo ich sage, okay, ich weiß, wie weit kann ich gehen, dass es nur erträglich ist, dass nur die Symptome nur entspannt sind. Ich will jetzt nicht sagen, wie gesagt, dass es jeder mal ausreizen muss, aber definitiv für mich jetzt einmal gut zum Erfahren. Und ich tue mir selber auch gerade schwer, dass ich sage, ich gehe wieder an den Punkt. Also mein Körper, mein Kopf hat das schon gespeichert. Dass, also ich glaube, das würde mir sehr schwer fallen, dass mir das nochmal passiert.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass, was du ja beschreibst, dass das ist natürlich, also ich glaube, dass jedem von uns dieser Wunsch innewohnt, einfach zu schauen, was steckt eigentlich in mir. Ja? Also mit all den Leuten, mit denen ich arbeite, ist ja häufig diese eine Botschaft, die da heißt, so, ich möchte mal gucken, was in mir steckt. Und das muss ja gar nicht unbedingt immer sportlich sein, sondern ich möchte einfach mal gucken, ist da noch was drin? Und ich glaube, dieses Streben nach der Verschiebung der Grenze beziehungsweise nach dem Erkennen, was geht da eigentlich, führt uns natürlich auch in Zonen, die nicht so angenehm sind. Und ich glaube, was viele auch aus dem Gespräch hier mitnehmen können, ist, dass wir natürlich uns keinen Gefallen tun, wenn wir das Erreichen der Grenze irgendwann nicht mehr wahrnehmen und dann über sie hinausgehen und dann einfach, wie bei dir, im wahrsten Sinne des Wortes kollabieren. Aber gut, also ich sag mal, das Problem, dass man den Viererschnitt als angenehm empfindet, ich glaube, das haben eher weniger Leute.
Anfangs.
Es war dann nicht mehr so. Also, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich jetzt auch keinen Spaß macht, wenn man ein Rennen einfach so abreitet und in so einem gemütlichen Tempo, dann ist man vielleicht irgendwann im Ziel, aber sagt sich, naja, ich habe mich gar nicht so richtig gespürt, in dem, wer ich bin. Und ich glaube, das ist auch das, würde mich mal interessieren, was deine Definition von Erfolg ist, weil ich erlebe viele Athleten, die Athlet sind, ohne für sich jemals die Frage beantwortet zu haben, wer bin ich eigentlich? Ich glaube, da werden wir in einer der nächsten Folgen auch zu kommen. So, ne? Was ist eigentlich meine Identität als Athlet? Was macht mich aus? Und ich glaube, dieses, was du gerade beschreibst, dieses Streben nach, ich will mal gucken, wohin es gehen kann, das ist ja für einen 8-15-Athleten genauso relevant wie für jemanden, der, ich sag mal, 10, 11, 12 oder auch 13 Stunden braucht, oder?
Ja. Ja, ich meine, jeder hat seine eigenen Grenzen, jeder hat seine eigenen Möglichkeiten auch und Ambitionen. Und ich denke mal, was wir jetzt halt hier jetzt auch quatschen und was ich jetzt auch gerade erzähle, heißt nicht, dass das für jeden allgemeingültig ist. Also ich rede jetzt von mir persönlich, das ist, finde ich, also als Disclaimer jetzt ganz wichtig. Ich rede von meinen Erfahrungen, ich rede von meiner Meinung auch. Das ist was, wo jeder für sich selber definieren muss. Wie du schon gesagt hast, wir quatschen in den nächsten Folgen mit Sicherheit einmal über das Thema Identität. Wenn ich jetzt von mir erzähle, ist das meine Identität. Heißt nicht, dass die für jeden halt gleich ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, was wir herausarbeiten müssen, dass jeder seine eigene Identität halt finden muss, dass er Erfolg hat. Und zu der Frage zu dir zurück, was ist Erfolg für mich persönlich? Für mich persönlich, klar setze ich mir gewisse Ziele. Ich habe in der Regel immer so 1-2 Hauptwettkämpfe im Jahr. Da möchte ich irgendwas Bestimmtes erreichen. Sei es jetzt in Rot 08:15, also irgendwie die Zeit 8 Stunden 15 erreichen. Qashqai war es zum Beispiel Top 3 overall, bin ich mit Platz 5 ein bisschen daneben gesegelt, war jetzt auch kein perfektes Rennen, aber es war definitiv ein erfüllendes Rennen, weil ich aggressiver geraced bin und ich einfach an dem Tag auch nicht die Beine fürs Podium gehabt habe, muss man auch so fairerweise sagen. Aber wichtig einfach, ich habe es gefunden, meine Identität, oder ich weiß, wie ich für mich persönlich erfolgreich bin. Das ist ja eine Reise, also ich bin ja da noch lange nicht angekommen, das ist ja never ending story, würde ich mal behaupten. Aber für mich persönlich würde ich mal Erfolg definieren als das Erreichen schon mal von gesund und fit der Startlinie. Auch das ist jetzt vielleicht wieder sehr schnulzig und sehr abgedroschen, was Coaches wie ich vielleicht da gerne sagen, ja, du musst erstmal gesund und fit an die Startlinie kommen. Aber ich finde, wenn ich halt das in meiner täglichen Arbeit mit Athleten sehe, ist das halt einfach schon so ein Riesenerfolg, dass du einen geilen Progress hattest bis zum Startpunkt, bis zum Zeitpunkt und auch gesund dahin kommst. Auch das ist, nehme ich mittlerweile nicht mehr für garantiert. Also ja. Ich sehe sehr, sehr oft Athleten, nicht nur bei mir im Coaching, generell einfach, die vielleicht da übertrainiert an der Startlinie stehen, die einfach schon den Punkt drüber sind. Ja. Auch das habe ich schon hinter mir. Also es sind Erfahrungswerte, die habe ich ja machen müssen, weil es mir keiner vorher gesagt hat, weil ich damals vielleicht nur ohne Coach unterwegs war und ich halt da immer einen Schritt zu viel trainiert habe oder falsch ernährt, wie auch immer. Und das ist halt was, wo ich mittlerweile schon als erfolgreich sehe, wenn ich fit an die Startlinie komme und generell auch den Progress im Training zum Beispiel habe. Also aktuell noch in der Offseason. Ich hoffe, dass ich morgen wieder ins Training starte. Leicht nur erkältet, das war schon erst Ende der Woche. Aber Das heißt, ich starte wieder von nahezu null. Ich habe jetzt 4 Wochen fast nichts gemacht.
Ja, obwohl ich, sieht man deutlich. Also Entschuldigung, dass ich das jetzt sage. Es ist mir gleich.
Also angesetzt tatsächlich, glaube ich, nicht so viel. Aber wenn ich jetzt mal zum Laufen gehe, glaube ich, dann wird es nicht mehr das sein, was mal war vor 4 Wochen, aber auch völlig normal. Und ich genieße es als, klar, vor dem Abbau, während der Offseason. Ja. Aber dann im Progress zum Spüren und zum Haben über die nächsten Monate bis hin im Mai, wenn St. Pölten ist mein nächstes, also mein Hauptwettkampf, mein erster nächstes Jahr. Ja. Wenn ich sage, okay, bis dahin steigt die Form hoffentlich, wahrscheinlich. Also schlechter wird es wahrscheinlich nicht werden, wie sie jetzt ist. Und das sehe ich halt wieder als Erfolg. Also ich genieße einfach den Prozess, wie ich vorher schon gesagt habe. Weg ist das Ziel für mich auch. Und St. Pölten wird dann so der erste Meilenstein, wo ich sage, hey, da will ich fit sein, da will ich performen. Ja. Ich weiß Stand jetzt noch nicht, auf was ich da gehen werde. Aber ich sage, okay, ich möchte den Titel verteidigen oder ich möchte irgendwie Zeit erreichen oder ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall jetzt erstmal wieder fit reinstarten in die Vorbereitung, gesund reinstarten, fit werden und einfach das spüren. Ich finde das einfach geil, wenn du von, ich sage jetzt mal null ist ja immer Definitionssache jetzt mal, von null kommst und da einfach wieder der Steigerung hast. Und das erfüllt mich halt einfach.
Also ein Satz, der in meiner Arbeit häufig fällt, ist, dass nichts ist so kraftvoll wie das Gefühl, wenn du aus dir selbst heraus in dich selbst hineinwächst. Und ich finde, das beschreibt es gerade sehr schön. Dieses Gefühl, dass du bei einem Punkt X, und da finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass wir das nicht an irgendeiner Zeit festmachen, sondern es ist immer in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten, das eigene Spektrum, auch vielleicht das eigene Ressourcenportfolio im Sinne von, ich habe halt nur eine bestimmte Anzahl an Stunden. Ich kann jetzt nicht 12, 15 Stunden, sondern ich habe nur 5 Stunden und trotzdem, oder vielleicht sogar nur 4, aber trotzdem kann ich mit diesen 4 Stunden einen Entwicklungsprozess initiieren. Und ich glaube, das ist das, was ich so spannend finde, dass du, Daniela Rüff hat das mal ganz in einem Interview, oder ich habe es mal irgendwo in einer Zeitschrift gelesen, das ist schon bestimmt 10 Jahre her, da schrieb sie, dieses Gefühl, dass du plötzlich etwas kannst, was du vielleicht vor 3 oder 4 Wochen noch nicht konntest. Sei es, dass du eine Einheit in einem Tempo läufst oder einen Anstieg in einer Pulsfrequenz hochfährst oder was auch immer. Und ich glaube, dieses Gefühl, also wir nennen es immer Selbstwirksamkeit, dass du, ohne dass du von außen etwas hinzugegeben hast, sondern aus dir selber heraus plötzlich etwas kannst, was du vor 3, 4, 5 Wochen noch nicht konntest. Und egal, wo man startet, es wird sich automatisch irgendwann ergeben. Das finde ich total spannend.
Und da, wie du sagst, hat ja jeder seine Möglichkeiten und seine Chancen. Also vielleicht auch, um nochmal so den Bogen da zum Podcast zum Spannen, warum wir das machen oder auch für wen wir das machen. Es geht ja primär um ambitionierte Triathleten. Und was ist denn ambitioniert? Also vielleicht kannst du mal aus deiner Sichtweise sagen, weil man, finde ich persönlich, oft ambitioniert, ja, es sind irgendwie Top-Athleten, Profi-Athleten, die und die Zeit, Sub-9, whatever. Wie würdest du ambitioniert definieren?
Also ich glaube, ein ambitionierter Athlet ist wirklich jemand, der sich zunächst einmal gewahr ist, also die Mühe gemacht hat, mal zu schauen, wo stehe ich überhaupt? Also was sind meine Fähigkeiten und was ist das, was ich mit den mir innewohnenden Fähigkeiten, was kann ich da erreichen? Wo habe ich vielleicht Limitierungen, wo habe ich vielleicht Blockaden und wie kann ich die überkommen? Der eine sagt, ach, ich bin schlecht im Schwimmen, weil ich, keine Ahnung, schon beim Startschuss einfach das Gefühl von Enge verspüre. Oder ich bin einfach kein leichtfüßiger Läufer oder ich bin nicht sonderlich sattelfest. So. Und ich glaube, ein ambitionierter Athlet ist jemand, der sich selbst auf die Reise gemacht hat und gesagt hat, so, ich möchte für mich einen Wachstumsschritt erreichen. Und den würde ich nie in Zahlen festmachen, also absolut, sondern immer relativ. Also ne, das, was ich vorhin auch sagte, so ich plötzlich kann ich etwas, was ich vor 4 Wochen noch nicht konnte. Und das kann vielleicht auch mit ganz leichten Dingen stattfinden, dass Leute wieder in den Kraftraum gehen und sagen, ich fange jetzt einfach mal an, wieder ein bisschen die Kraftkomponente aufzubauen. Ich fange an, mich gesünder zu ernähren. Ich stehe morgens schon mit einem anderen Gefühl auf. Ja? Das sind Dinge, die glaube ich, dazu führen, dass jemand ambitioniert ist. Also der eben nicht ins Ziel kommt und sagt, also jemand, der ins Ziel kommt und aufwacht, weil er sich nicht mehr ans Ziel erinnert, das soll es nicht sein, aber es soll halt eben auch nicht jemand sein, der sagt, naja, ich habe dieses Rennen jetzt irgendwie gemacht und ich hätte es auch schneller machen können, aber es ist jetzt halt auch okay. So, ne?
Ja, und da schreibe ich zu 100%, vielleicht dann nur so meine Sichtweise noch hinzugefügt, ambitioniert im Endeffekt ja auch jemand, der Bock hat, irgendwas zu verändern. Also ich sehe es auch bei mir im Coaching tagtäglich. Es gibt Athleten, no offense, die wollen, also die geben sich zufrieden, sind happy, so wie es halt ist. Der State und passt so ein bisschen dahin, trainieren und alles cool. Aber es gibt Athleten, die sind, ich würde mal sagen, Macher. Die haben einfach Bock. Sie sagen, okay, ich stehe jetzt hier, kann, sagen wir mal, ein Niveau von 13-Stunden-Finish auf der Langdistanz sein und andere vielleicht 9 Stunden. Aber auch der 13-Stunden-Athlet, der sagt, hey, ich habe Bock. Ich habe zwar vielleicht bloß 8 Stunden oder 10 Stunden Training zur Verfügung pro Woche. Ich habe Bock, dass ich an den und den Stellschrauben arbeite, dass ich das und das verändere und da das Maximum raushole und so. Sehe ich zu 100% genauso ambitioniert wie der 9-Stunden-Athlet, der sagt, ja, ich habe vielleicht 15 Stunden Training zur Verfügung und habe hier und da die Stellschrauben. Aber wichtig finde ich einfach, zum sagen, okay, ambitioniert ist in meinen Augen jemand, der richtig Bock hat, auch was zum Verändern und der bereit auch für Veränderungen ist. Und das, was ich persönlich auch, sagen wir jetzt, im Leben, im Business, im Sport immer erfahren habe die letzten Jahre und für mich ein großes Learning, wenn ich irgendwas verändere, kommt meistens auch was Gutes dabei raus. Also generell auch offen sein für Veränderungen. Nicht sagen, okay, ich mache monoton meinen Stiefel dahin und bleib bei dem Schema, weil ich schon immer so gemacht habe. Das finde ich ganz schlimm, muss ich sagen.
Und ich finde das, also den Satz, den du vorhin gesagt hast, finde ich einfach sehr kraftvoll. Ja? Dieses Bild, da ist eine 8:15 als Ziel, 8 Stunden 15 als Finishzeit auf einer Langdistanz, also jetzt hier konkret in Rot. Jetzt bist du eine Minute drüber geblieben, 8:16. Und gleichzeitig sagst du so, ich bin damit nicht zufrieden. Jetzt würde jemand sagen, ja, Herr Gott, sei doch zufrieden. Also ich meine, das ist ja far away, wo ich jemals hinkommen könnte. Warum bist du denn nicht zufrieden? Und ich habe da so einen schönen Satz. Das ist, was ist, wenn das Gefühl, nach dem du suchst, sich mit dem, was du tust, nicht einstellt? Ja, du strebst irgendwas an, eine Zielzeit, vielleicht ist es manchmal auch nur eine Teilzeit in einer der Disziplinen. Und dieses Gefühl, nach dem du suchst, dieses Zufrieden, dieses, ach, ja, so, das hat sich nicht eingestellt. Und warum hat sich das bei dir jetzt konkret nicht eingestellt? Naja, weil ganz viele Parameter, die dir wichtig sind, einfach nicht angesprochen wurden. Du hast dich nicht im Rennen bewegt, wie du es gerne getan hättest, sondern du hast das Rennen, hast ja gesagt, strategisch, taktisch gestaltet. Und eigentlich hat es in dir gesagt, komm, geh raus, drück aufs Gas, fahr der Gruppe weg. Und das hat sich halt nicht gezeigt. Und ich glaube, viele der Kunden beispielsweise, mit denen ich und wir arbeiten, die haben genau das. Also augenscheinlich machen sie alles richtig und haben sie tolle Dinge erreicht. Und gleichzeitig sagen sie, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Und da sind wir, glaube ich, an einer ganz wichtigen Stellschraube. Es geht gar nicht darum, welches Ergebnis du erzielst. Natürlich ist das auch wichtig, aber es geht eben auch darum, wie komme ich dahin und wie wichtig ist es, dass ich mir bewusst bin, was mir eigentlich wichtig ist.
Ja. Ja. Ich denke, das, wenn man halt als Athlet oder generell auch im Business, wenn man das halt erfüllt, dann bist du da happy. Also dann machst du zum einen nichts aus Zwang, ja, zum Beispiel das Training. Ja. Dann machst du alles mit Leichtigkeit, nahezu. Klar gibt es auch Tiefphasen, schlechte Phasen, definitiv. Aber du kommst mit Sicherheit wieder besser raus. Du machst das Ganze mit Leichtigkeit und du wirst definitiv erfolgreicher sein. Und das ist das, was ich rückblickend, auch dank dir, kurz einen Shootout natürlich.
Ja, danke, das ist...
aber nein, ist wirklich so, das war mir nie so bewusst, aber... Du hast es mir halt einfach nur mal vor Augen geführt, was ich vielleicht teilweise schon intuitiv gemacht habe, ja, und was ich halt einfach nur on top mitnehmen habe können. Das heißt, irgendwelche Strategien, also Sachen Resilienz, wo man sich halt auch mal die eine oder andere Folge ein bisschen tiefer drüber quatschen können. Im Wettkampf auch zum Beispiel, wie kann ich reagieren, wenn es mal nicht so läuft? Auch wieder da, Rot, bestes Beispiel. Spreng die Gruppe, Solarer Berg bei Kilometer 150, 152. War die große Gruppe eben, habe es gesprengt. Komm oben an als Erster, fahr nochmal so einen Kilometer und merk, dass hinten ein bisschen weicher wird. Ein Platten gehabt. Okay. Und dem Moment dann, weiß nicht warum, also weiß schon warum, aber es war so erstaunlich entspannt für mich. Also, ja, okay, du hast einen Platten, was musst du machen? Ich habe noch ein bisschen fahren können. Es war so ein bisschen größerer Schleicher, sage ich mal. Ich bin schon einen Kilometer gekommen. Und dann schon mal geistig, okay, musst du zurückbleiben, was sind die Handgriffe? Aber es sind Sachen, die wir ja vorher auch, oder du hast mir Tools mit an die Hand gegeben, wie ich solche Stresssituationen, ich sage mal in dem Fall auch Negativerfahrungen, wie ich damit halt gut auch zurechtkomme. Also ich bin mir sicher, wenn ich mir da vorher keine Gedanken drüber gemacht hätte, wäre ich irgendwie in Panik ausgeartet. So, scheiße, was muss ich jetzt machen? Sorry für die Wortwahl. Aber ja, generell halt einfach hätte ich wahrscheinlich geschludert, dann hätten die Handgriffe nicht gesessen und dann hätte es mit Sicherheit viel, viel länger gedauert. Am Ende vom Tag habe ich beide Gruppen wieder verloren, also die erste und die zweite, die was eigentlich vorher nur eine waren, sind beide wieder an mir vorbeigefahren. Ich habe dabei in Ruhe meinen Zeug gemacht, bin ein, zwei Minuten, war das ganze Thema erledigt mit CO2-Kartusche, ist relativ zügig gegangen und dann halt wieder aufgeschlossen. Aber am Ende vom Tag, sagen wir, diese Resilienz, die ist auch nicht von heute auf morgen irgendwie da. Also klar, ja, hat jeder so die Grundeinstellung, aber ich bin mir sicher, dass man damit sicher sehr, sehr viel selber an top halt neu erarbeiten kann. Und das glaube ich, wenn wir da in den nächsten Folgen ein bisschen drüber, ja, sagen wir, quatschen können, du immer so deinen Input ergeben kannst, fachlich, das, was du mir auch mitgegeben hast, ich kann ja die Erfahrung kann ja widerspiegeln, aber das, was du auch mir mitgegeben hast, vielleicht, dass wir das in den nächsten Folgen immer wieder mal aufarbeiten und sagen, okay, wie kann da jeder für sich halt einfach auch was mitnehmen und wie kann da jeder für sich seine eigenen Strategien halt entwickeln, weil da ist ja nicht jeder gleich gebaut und für jeden hilft ja nicht das Gleiche. Also.
Und es ist schön, dass du das auch sagst, weil ich glaube, Sebastian Kienle hat das mal gesagt, irgendwie die Rennstrategie hält meistens bis zum Startschuss so irgendwie, weil spätestens ab dem Startschuss läuft alles anders, als man sich das überlegt hat. Und ich habe ja nun auch schon mit vielen Athleten gearbeitet und natürlich kann man Szenarien aufmachen im Vorwege. Und ich glaube, im Militär ist es auch so, dass man einfach maximal 3 Szenarien hat und dann eine Entscheidung trifft. Und beim Sport kann man natürlich jetzt unterschiedliche Szenarien aufmachen, nur das wird dann irgendwann, hast du das Unterszenario B' von dem Szenario XY. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, ein perfektes Rennen anzustreben, sondern letztlich sich nur die Frage zu stellen, bin ich auf übergeordneter Ebene vorbereitet? Also kann ich mit Dingen, die ich dann nicht mehr ändern kann, einen Platten, eine verlorene Flasche, verlorenes Gel, was auch immer, bin ich darauf vorbereitet im Sinne von, kann ich da irgendwie mit umgehen? Und ich glaube, dass viele, und das wäre, glaube ich, auch so ein Ziel von diesem Podcast, dass viele natürlich unheimlich viel Zeit, und da bist du der Experte, in das Training investieren. Mache ich die richtigen Trainingsmethoden? Recovere ich ausreichend? Ernähre ich mich genug? Aber viele vergessen, dass eben das Mentale, und damit meine ich jetzt nicht mentale Tricks, sondern einfach, wie bin ich als Mensch, als Athlet aufgestellt, wenn ich in so ein Rennen gehe und wie gehe ich vielleicht auch mit schwierigen Situationen um, dass das genauso trainierbar ist und eben nicht im Sinne von, ich lese mir vor dem Rennen mal so ein Quick Guide durch, irgendwie, was muss ich tun, wenn, sondern dieses, ja, ich kann mir das, da werden wir in einem der nächsten Podcasts ja auch drüber sprechen, dieses Gefühl, was kennt ja jeder, das kennt ja jeder. Also es muss ja gar nicht im Rennen sein, sondern du merkst, oh, es wird langsam weichen, ich habe einen Platten, so dieses, ja, und im Training ist das noch okay, man stellt das Rad an die Seite und guckt, dass man irgendwie wieder loskommt, aber im Rennen ist es ja schon, da laufen ja so viele Gedanken in deinem Kopf rum und da läuft ein Film ab und da kommen so viele Emotionen hoch und einfach zu sagen, ich möchte nicht von diesen Emotionen und Gedanken gelenkt werden, sondern ich möchte sozusagen selber diesen Film dirigieren, das finde ich schon spannend und wichtig.
Definitiv. Und ich glaube, wenn wir da halt einfach drauf eingehen und vor allem, wie du sagst, auch schon einen Mehrwert für die Zuhörer generieren, dass jeder seine eigenen Strategien, seine eigene Resilienz aufbauen kann, sich mit sich selber beschäftigen kann, die eigene Identität auffindet. Also ich denke, da wenn wir hinkommen, dass wir wirklich sagen, die Zuhörer nehmen aus jedem Podcast irgendwas für sich selber mit, dass sie einfach wieder ein Stück weit besser werden. Und das haben wir vorher schon mal, kann man mal so offen sein, das ist also unser Ziel, was wir haben, dass wirklich jeder irgendwo den Podcast anhört und sagt, hey, cool, ich kann irgendwas mitnehmen. Es gibt zum Schluss in der Regel dann, so stellen wir es uns auch vor, dass wir da gewisse Aufgaben mal mitgeben, wo dann jeder Einzelne für sich einfach nochmal die Aufgaben durchgeht oder, sagt mal, Worksheet oder Frage einfach mal in sich geht und die Frage für sich selber beantwortet, ganz offen und ehrlich, was nicht immer so easy ist. Aber wir wollen euch im Endeffekt auch dahin bringen, dass ihr bessere Athleten werdet, dass ihr einfach zufriedenere Athleten werdet, also nicht nur im Sinne besser von, ihr werdet schneller und alles perfekt und ihr seid die Top-Top-Athleten, sondern ihr erreicht eure Ziele, was auch immer die sind und vor allem ihr habt Spaß dabei. Und das, glaube ich, kommt sehr, sehr viel, wie wir es jetzt schon mal so ein bisschen angeteasert haben, über das Thema Identität, dass jeder seine eigene Identität findet. Ich denke, das können wir im nächsten Podcast gleich mal so als Main-Topic annehmen, schon mal als kleine Aussicht, weil das, glaube ich, schon ein Fundament einfach dafür ist, wie sich alles darauf aufbaut. Also wie kann ich mein Training gestalten? Sei es, bin ich eher der Einzelgänger oder bin ich eher der Gruppentyp? Also auch da habe ich gerade wieder mit einer Athletin ziemlich interessante Erfahrungen gemacht im Schwimmen. Und geht es eben darum, okay, sie trainiert einfach super gerne in der Gruppe. Sie hat jetzt ein bisschen an Form abgebaut und hat auch keinen Spaß mehr so am Schwimmen gehabt. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Training-Squad. Sie sagt, ach, Nikolas, da mal wieder hinschauen. Und sie blüht voll auf, ja. Leistungstechnisch auch. Und das ist einfach was, wo auch mit ihrer Identität halt zusammenhängt. Sie trainiert gerne in der Gruppe, trainiert gerne in der Squad. Und da entfaltet sie sich ja halt da viel, viel besser. Und warum? Weil sie einfach gerne hingeht, weil sie Spaß dabei hat, weil sie es nicht als Zwang sieht. Und weil sie da vielleicht auch nochmal ein bisschen getriggert, gechallenged wird und sich auch vielleicht mit besseren umgibt. Also auch das ist, glaube ich, nirgendwo ein Geheimnis, dass man sagt, okay, man hat irgendwo Trainingsquads oder irgendwo ein Trainingsbuddy und an dem zieht man sich halt hoch. Also auch das habe ich jahrelang mit meinem Bruder gemacht, also unterbewusst. Gute Freunde, Brüder und haben einfach extrem viel trainiert und extrem viel profitiert voneinander. Und solche Themen, glaube ich, können wir einfach ganz gut dann auch bei der Identität einfach auch erarbeiten, dass man sagt, okay, wie findet man heraus, was ist meine Identität, wie muss ich trainieren, dass ich dem einfach gerecht werde.
Philipp Seid, mit dem ich viele Sachen schon zusammen gemacht habe, wir haben auch längere Zeit mal zusammen gearbeitet an unterschiedlichen Projekten. Grüße gehen raus. Seine Frau ist jetzt Ironman-Weltmeisterin geworden in Nizza. Und Philipp hat immer gesagt, Training ist Science, Coaching ist Art. Und den Spruch finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass häufig vergessen wird, dass es über das Training hinaus, und das sind ja häufig sehr fundierte Zahlen, mit denen man dort arbeiten kann, viele Daten, dass es über das Training hinaus eben für die eigene Entwicklung auch immer noch so eine Coaching-Komponente braucht, die aber nicht zahlenbasiert ist, sondern er nennt es Coaching as Art, also wo ich sagen würde, das braucht es halt. Ein zahlenbasiertes Training bringt dich eben an einen bestimmten Punkt, aber häufig nicht darüber hinaus. Und vor allen Dingen bringt dich ein zahlenbasiertes Training manchmal an einen Punkt, wo du womöglich erfolgreich bist, aber eben, wo sich das Gefühl, nach dem du suchst, nicht einstellt, ne? Weil ich nicht weiß, wofür ich das mache oder weil ich eigentlich am laufenden Band gute Ergebnisse erziele, trotzdem nicht zufrieden bin oder diese Leere, die ich vielleicht füllen will, trotzdem nicht gefüllt bekomme. Und ich glaube, das ist etwas, was dieser Podcast auch anbieten soll, einfach zu schauen, wie kann das, was ich dort tue, und ich glaube, dass für viele, die diesen Podcast hören, Triathlon oder ambitionierter Ausdauersport ein wichtiger Teil der eigenen Identität ist, wie man das noch kraftvoller zur Anwendung bringen kann. Und ich glaube, und da würde mich gleich mal ganz konkret eine Sache interessieren, ich glaube, dass es gut ist, wenn wir auch immer mal wieder mit Mythen aufräumen. Also es gibt ja so viele Mythen, die in der Triathlon oder überhaupt in der Ausdauerwelt existieren. Tu dies, tu jenes, mach das. Und dass wir immer mal wieder, vielleicht in jedem Podcast, und am besten fangen wir gleich damit an, immer auch mal mit einem Mythos anfangen. Und da ich jetzt gerade keinen vorbereitet habe, sage ich ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste.
Kann ich ganz spontan machen. Ganz, ganz easy. Also schieße ich aus der Hose, ich habe natürlich nichts vorbereitet, aber mir fällt natürlich gerade was ein. Sehr gut. Spaß beiseite, natürlich habe ich ein bisschen was rausgesucht. Also ich bin auf eine Studie gekommen, weil ich mich mit dem Thema Low Carb beschäftigt habe. Also ich früher schon mal selber meinen Körper fast an die Wand gefahren worden, wirklich mein Training, weil ich extrem den Low-Carb-Ansatz verfolgt habe. Ich finde, da muss man einfach immer differenzieren ein bisschen und nicht so das, wie soll ich sagen, was man oft halt an den Medien hört. Du hast vorher von Norwegian Hype Train oder von den Norwegern einmal gesprochen. Wird oft so als Maß aller Dinge hergenommen. So, ja, das, was die machen, das ist der heiße Scheiß und das ist perfekt.
Sag nochmal einmal ganz kurz vielleicht für die noch nicht ganz 100% in dem Low-Carb-Thema drin sind, was bedeutet Low-Carb und wozu macht man das?
Genau, also Low-Carb ist im Endeffekt der Ansatz, dass du generell Kohlenhydrate reduzierst, dadurch aber einen höheren Fettanteil in deiner Ernährung halt hast. Du musst ja auf der Gesamtenergieverfügbarkeit da kommen, ja. Dass du einfach gut regenerierst und auch deine Leistung bringen kannst. Und der Ansatz ist im Endeffekt oder der Gedanke dahinter, wenn du Low-Carb dich ernährst, hast du einen besseren Fettstoffwechsel. Du zwingst deinen Körper mehr Fette zurückzugreifen. Für uns im Ausdauersport natürlich super essentiell. Wir brauchen einen guten Fettstoffwechsel. Und es gehen aber trotzdem einfach ein paar Themen mit einher, dass ich persönlich auch, und so habe ich die Erfahrung gemacht und auch der Meinung bin, dass du mit einer wirklichen Low-Carb-Ernährung einfach auch nicht die Energieverfügbarkeit dauerhaft herbringst. Sprich, du wirst irgendwo Probleme in der Leistungsgenerierung haben, du wirst irgendwo Probleme in der Regeneration haben, dauerhaft einfach keinen Fortschritt mehr oder vielleicht auch gesundheitliche Probleme, sei es Richtung Red S oder ja, andere Themen wie Ermüdungsbrüche. Relatives Energiedefizitsyndrom, okay, sprich über längeren Zeitraum, ist nichts, was wir jetzt über eine Woche oder vier Wochen generieren. Längerer Zeitraum, wo wir im Endeffekt im Energiedefizit halt leben, sprich wir nehmen mehr aus unserem Körper raus, als wir zuführen an Energie, und dadurch vernachlässigt der Körper irgendwann Sachen wie einen Hormonhaushalt. Oder was heißt, er vernachlässigt ihn nicht, aber zum Thema Sexualität, irgendwann wird der ganze Hormonhaushalt vom sexuellen Bereich einmal vernachlässigt. Bei Frauen Zyklusverluste oder erstmal Schwankungen im Zyklus und bis hin zu Zyklusverluste, das ist etwas, was relativ schnell und gut sichtbar wird bei Frauen. Bei Männern ist es halt eher Libidoverluste, aber finde ich persönlich eher schwierig zum Quantifizieren. Also da habe ich persönlich das Gefühl für meinen Körper gar nicht, dass ich sage, okay, ich habe jetzt mal Libidoverlust oder mehr oder weniger Lust. Also tue ich mir persönlich schwer, weil unsere Hormone einfach also nicht so krass schwanken wie bei Frauen, wenn sie einen natürlichen Zyklus haben. Und das sind halt alles Themen, die halt zum Beispiel mit Red S auch einhergehen. Geht aber weiter bis psychische Themen, also Depressionen und so weiter. Also es ist wirklich ein langwieriges Thema, dass man da hinkommt, aber auch wieder rauskommt. Und Bogen zurück zu Low Carb. Ich will jetzt sagen Low Carb, du kommst sofort in Red S. Also wie gesagt, es ist, die Gefahr besteht meiner Meinung nach einen Ticken höher, oder ist ein Ticken höher, wie wenn ich einfach ausgewogene, normale Carb- oder High-Carb-Ernährung habe. Und ich habe erst gestern oder vorgestern war es, habe ich wieder die Frage vom Athleten gekriegt, hey Nico, was meinst du, hier und da Low Carb, um einfach einen Fettstoffwechsel halt besser zu triggern oder einfach besser zu trainieren. Dann habe ich mich mal wieder hingesetzt und habe mal ein paar Themen oder ein paar Papers auch durchforstet und bin auf eine Studie, das muss ich kurz spicken, Journal of International Society of Sports Nutrition gestoßen. Und da ging es darum, dass sie zwei Studiengruppen hatten und beide Gruppen waren aber Ausdauersportler, sie waren schon trainiert im Amateurbereich, sprich, die hatten eine V2max von 50 bis 60, also schon gut fit auf jeden Fall, waren keine Untrainierten, waren aber jetzt auch keine Leistungsprofisportler. Also du und ich, auf gut Deutsch. Und die beiden Gruppen haben sie quasi nahezu das gleiche trainieren lassen, über mehrere Wochen hinweg. Und die eine Gruppe hat einen periodisierten Low-Carb-Ansatz gefahren und die andere Gruppe hat einen normalen Ansatz, sprich tendenziell eher sogar High-Carb gefahren. Ja. Dauerhaft mit Kohlenhydrat versorgt, die erste Gruppe periodisiert, sprich manche Einheiten Low-Carb, manche normal. Also die haben immer wieder geschaut, okay, wo kann man vielleicht Kohlenhydrat reduziert trainieren. Wahrscheinlich tendenziell die eher Low-Intensity-Einheiten. Und das Ergebnis war am Ende vom Tag, es war keine Verbesserung da vom Fettstoffwechsel, also nicht übermäßig mehr als bei der anderen Gruppe, sprich es war nahezu das gleiche Ergebnis. Also auf gut Deutsch, es war relativ egal, ob du jetzt komplett High Carb oder periodisiert Carb Intake trainierst. Dementsprechend zeigt sich ja die Studie, wir können sie dann auch verlinken in die Shownotes, zeigt sich halt da auch wieder, dass es keinen wirklichen Unterschied gibt bei uns Ausdauersportlern. Und dementsprechend würde ich definitiv schon mal sagen, führt es einfach ausreichend Carbs zu. Also vor allem auch vor dem Training und während dem Training. Sie sagt sehr, sehr oft, während dem Training, Klassiker beim Radfahren, fährst 5 Stunden Rad und viele haben einfach bloß eine Flasche Wasser dabei oder 2. Und weiß nicht, denen reicht es. Also anfangs eigentlich reicht es. Und ich persönlich bin da mittlerweile ganz anders gestrickt. Also weiß nicht, 5 Stunden Radfahren, pro Stunde 40 bis 60 Gramm Kohlenhydrate, wenn es wirklich Low Intensity ist. Und bei warmem Wetter, das ist nicht so wie bei uns gerade im Winter, würde man sagen, schon 1 Liter, 1,5 Liter im Sommer pro Stunde.
Aber das ist interessant auch, ne? Weil ich glaube, dass da auch viele Mythen sich halt mega hartnäckig halten. Also ich erinnere mich mal an ein Interview mit Marcel Wüst, mit dem ehemaligen Radprofi, der gesagt hat, die haben früher dann so Sachen gemacht, die sind halt, er ist irgendwo hingefahren, 100 Kilometer, da hat er dann eine Cola Light an der Tankstelle getrunken und dann ist er wieder 100 Kilometer zurückgefahren. Und ich bin mal mit einem Semi-Profi, oder der ist so semi-professionell Rad gefahren, bin ich mal in Vorbereitung auf Frankfurt die Ironman-Runde da abgefahren und wir haben uns dann getroffen irgendwo und der hatte eine Flasche dabei. Yes. So, und ich habe dann wirklich mich dabei ertappt, dass ich halt heimlich getrunken habe, weißt du? Weil ich hatte gesagt, so, können wir noch mal so einen kleinen Feinschliff machen, irgendwie ein paar Wochen vorher. Und ich komme da an und er hat nur eine Flasche dabei und ich bin dann halt hinterher immer und habe dann wirklich heimlich getrunken, so, nee, alles gut, alles super. Ja. Und ich glaube, dass sich viele Mythen halt so hartnäckig halten, dass sich auch keiner mehr die Mühe macht und vielleicht auch traut zu sagen, hey, das kann es doch nicht sein. Also vielen Dank. Das ist ich glaube, ist eine wertvolle Info.
Ja, gerade bei dem Low-Carb-Thema, wenn ich nochmal kurz einhaken darf, genau wie du sagst, es ist halt auch so der Mythos, ja, haben wir schon immer so gemacht, hat ja früher auch funktioniert. Also gerade mal, no offense, aber gerade bei den Radsportlern, ja, früher, wie haben sie denn das sonst gemacht? Also da war es ja genauso, haben sie auch bloß Wasser verwendet. Und das ist halt auch was, wo ich sage, okay, nur weil es früher so war, heißt das nicht, dass wir es heute auch so machen müssen. Und jetzt aktuell, jeder sagt so, ja, aber krass, wie Leistungsentwicklung ist und Age-Group-Bereich, wie du sagst, ich meine, nimm mir ja nicht aus, aber 8 Stunden 16, das hat halt vor 2019 Andi Dreiz hat mit einer 7,59, glaube ich, Ruck gewonnen. Also 17 Minuten schneller, was jetzt an sich mal nicht so viel ist. Ja. Klar muss man immer das Wetter, ein bisschen vorsichtiger sein mit der Vergleichbarkeit. Haben wir gute Bedingungen dieses Jahr gehabt, also auch da ein bisschen aufpassen, wie die Zeiten halt zustande kommen. Aber nichtsdestotrotz hat die Entwicklung von unserer Leistung, jetzt mal overall auf dem Triathlon zum Beispiel, der Radsport genauso, ist halt schon immens die Entwicklung. Und das kommt ja da unter anderem dadurch, dass wir mittlerweile wissen, okay, was braucht unser Körper? Und auch wir Hobbyathleten, Amateure, wir wissen mittlerweile so detailliert, wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich halt pro Stunde bei 200 Watt. Und wenn ich halt in der Grundlage 200 Watt fahre, was jetzt einfach mal ein plakatives Beispiel ist, brauche ich, weiß ich nicht, 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, dass ich balanciert bin. Also das verbraucht mein Körper, jetzt einfach mal als Beispiel, weiß die genaue Zahl jetzt nicht, aber lass 100 Gramm sein. Und wenn ich hier jetzt aber nüchtern fahre, 5 Stunden, dann nehme ich 500 Gramm Kohlenhydrate raus aus meinem Körper und ich schütte nichts rein. Also wie soll das funktionieren? Ja. Wenn ich voll geloadet bin, habe ich, wenn ich Glück habe, viel Glykogenspeicher. Wenn die alle ran voll sind und ich wirklich große Glykogenspeicher habe, dann habe ich vielleicht Glück und dann sind die 500 auch voll. Aber dann ist es eine Nullsumme, aber bei den wenigsten wahrscheinlich. Ja. Und gerade im Training sind die Glykogenspeicher nicht voll.
Und ich weiß noch früher, jetzt erzähle ich wieder die Geschichten aus der Vergangenheit. Ich meine, als ich in den 90ern...
sitzt du da mit 48, dass du mal was von früher erzählen kannst.
Ja, ich erzähle natürlich jetzt wieder eine Geschichte aus dem Paulanergarten. Nee, es hat sich ja wirklich so zugetragen. Also alle, die jetzt an den Bildschirmen oder an den Rechnern sitzen und den Podcast hören, ihr werdet das noch wissen. Wir hatten früher halt Riegel von der Marke Powerbar. Die waren halt so gummiartig und die konnte man dann damals so zerschneiden, dass man sie einfach aufs Oberrohr geklebt hat. Also du hast dann ein Rennen gemacht mit einem zerhackten Riegel, der dann da so portioniert auf dem Oberrohr war. Die cool waren, haben dann noch im Vorwege da Frischhaltefolie drüber gemacht. Und als dann das erste Gel kam, das war dann ja die Riesenrevolution. Ich meine, heute, wenn du dir überlegst, wie viel Intake an Kohlenhydraten du hast, wie viel Riegel hätte man da früher essen müssen, dann wärst du auf dem Rad ja zu nichts anderem mehr gekommen. Also ich finde es spannend auch, dass wir jetzt schon mal so ein paar Dinge gehighlightet haben, wohin die Reise geht. Ich glaube, dass wir viele, viele Dinge im Repertoire haben, die wir demnächst mal loslassen werden. Freue ich mich sehr drauf.
Definitiv. Und vielleicht da nochmal so den Bogen auch zum Spannen. Klar, jetzt haben wir gerade viel über das Thema Mindset, über Identität, Resilienz schon mal so angeteasert. Gerade jetzt über das Thema Ernährung und Training etc. Aber wie ist das halt am Ende vom Tag immer verknüpft? Und es ist halt auch verknüpft. Weil ich sage, bleibe ich beim Beispiel, 5 Stunden Radfahrer, völlig unterversorgt bin, ich regeneriere halt wieder schlecht, ich habe weniger Leistungsfortschritt auf die Dauer hinweg, ich bin vielleicht verletzt, es geht ja alles wieder auf die Psyche, es geht alles wieder aufs Mindset. Also auch das hat ja wieder einen gewissen Bogen oder ist ja wieder ein Kreislauf. Also das heißt, gutes Training, gute Steuerung, gute Ernährung, gute Regeneration und gutes Mindset oder sagen wir die richtigen Tools an der Hand. Es gehört halt alles zusammen. Also es ist halt nicht nur das Thema Training oder nicht nur das Thema Mindset oder nicht nur das Thema Ernährung, was viele halt oft also im Kopf halt haben. So, ja, ich trainiere halt, ich hole mal einen Coach. Wobei, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, Coach ist in meiner Sichtweise jemand, der ganzheitlich denkt. Ja. Trainer ist jemand, der sich ums Training kümmert.
Ja.
Also jeder, der sich Coach schimpft, bitte ich auch, dass er andere Themen mit einschließt. Weil wenn du nur das Thema Training beleuchtest, dann bist du ein Trainer, in meinen Augen. Ist auch legitim, völlig fein. Aber ich sage, wenn wir einfach im Kontext Coaching sprechen, müssen wir halt auch die anderen Themen mit reinnehmen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine große oder wichtige Aufgabe, die wir da versuchen darzustellen, also okay, wie ist das auch verknüpft und wie resultiert vielleicht dann einfach auch schlechtes Training, schlechte Versorgung wiederum aufs Mindset, auf die Psyche. Wie hängt das halt alles zusammen?
Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für die erste Folge jetzt, dass wir uns halt über viele Themen austauschen werden. Mindset, ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ein Mindset ist natürlich nichts, was vom Himmel fällt. Viele glauben ja, dass das irgendwie wie beim iPhone so ein Software-Update, das wurde über Nacht aufgespielt, sondern ein Mindset ist ja was, was über ganz lange Zeit entsteht, was natürlich veränderbar ist, aber was man sehr behutsam betrachten muss. Und ich glaube, wir werden uns über Resilienz unterhalten. Wir werden viel darüber sprechen, welche Rolle Triathlon im Leben eigentlich spielen kann und vielleicht auch für viele Menschen spielen soll, weil sie es genau deshalb machen und wie sie das irgendwie umgesetzt und eingewoben bekommen. Ja,
ja, mach mal einen Deckel drauf.
Machen wir. Vielen Dank für die erste Folge. Danke.
Ja, danke. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es die Zuhörer auch gefallen hat, einfach folgen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Wenn ihr es zumindest schon so lange ausgehalten habt, dass ihr den Teil noch hört, schon mal gut für uns und auch gut für euch. Gerne auf Folgen klicken und dann auf die nächste Folge freuen. So, was wir jetzt ausgemacht haben, wir wollen es gerne alle 2 Wochen jetzt erstmal starten. Alle 2 Wochen am Mittwoch eine Folge releasen. Und ja, je nachdem, wie es anläuft, vielleicht das gerne auch mal ausbauen. Aber jetzt erstmal starten, in die Pötte kommen und ja, freue mich auf jeden Fall auf das, was kommt.
Vielleicht noch für die, die ein paar mehr Info brauchen oder haben möchten, unter www.inthezone.de haben wir eine Landingpage. Da findet ihr noch ein paar Informationen über uns beide, ein bisschen über das, was wir hier machen, was wir vorhaben. Also wer die erste Folge jetzt verpasst hat oder jemandem empfehlen möchte, gerne auf die Website einmal kurz gucken. Da sind so ein paar Info und da findet ihr auch Kontaktdaten, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt.
Nice.
Cool.
Deckel drauf. Schön was.